im Anschluss an gewisse besondere Besonderheiten, was wir heute früh nur kurz beachtet haben. Erstens, wir haben vom Feuer gehört. Und dann kennt ja die Schrift den Ausdruck heiliges Feuer. Ohne Zweifel ist alles, was Gott anordnet, an Feuer, heiliges Feuer. Und dann dürfen wir in dem Lied der Lieder von Salomo, im 8. Kapitel lesen, dass die Liebe Gottes eine Feuerglut ist und riesige Wassermengen können diese Feuerglut der Liebe Gottes nicht auslöschen. Das ist das unauslöschliche Feuer der Liebe Gottes. Erster Punkt. Dann haben wir gehört, Jesaja, Deutero Jesaja von Kapitel 40 an. Theologie erklärt, das muss ein anderer Mensch gewesen sein, ganz anderer Geist, ganz andere Wortprägung und dergleichen mehr. Und da dürfen wir jetzt uns sagen lassen, die haben in ihrer Beurteilung wohl nicht richtig gespurt und die Weiche gestellt, dass da ein zweiter Jesaja nötig war, aber haben etwas gemerkt, dass da ein anderer Wind, ein neuer Geist weht. Nämlich, und jetzt kommt das, was wollen wir sagen, wenn man 85 Jahre alt ist, vor 50 Jahren, Bruder Geier, der durfte schon darauf hinweisen, nicht nur besteht nun das Buch des Propheten Jesaja nun einmal aus 66 Kapiteln, sondern unser ganzes Gotteswort, Altes plus Neues Testament, besteht genau aus 66 Büchern. Und wer jetzt dann meint, das sei nur wieder einmal ein Zufall, dem überlassen wir diese Meinung. Nämlich, dass dieses 40. Kapitel des Propheten Jesaja unter den 66 Kapiteln des Propheten Jesaja genau dem 40. Buch in unserer Bibel entspricht. Und wie heißt das 40. Buch in unserer Bibel? Matthäus Evangelium. Ist der Geist des Alten Testamentes und der des Neuen das Gleiche? Hat das gleiche Niveau? Nein. Nachdem Gott zu den Vätern in den Propheten geredet hat, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Ist das mehr? Ah. Also haben die Theologen da so ganz Unrecht gehabt. Nur falsch beurteilt. Aber gemerkt haben die mehr als wir, dürfen wir ruhig sagen. So. Na, damit bin ich schon am Ende. Ich hoffe nicht meiner Weisheit oder so. Dann, nach der Festordnung unserer Kirche und unserer Gemeinschaften, also Karfreitag, Karsamstag, Ostern. Sind wir heute Abend, Karsamstag. Nun weiß aber jedes Sonntagsschulkind, dass wir sogar sowohl im Alten wie im Neuen Testament lesen, drei Tage und drei Nächte. Erstens war Jona im Bauch des Fisches und Jesus greift dieses Wort heraus, nachdem sie von ihm ein Zeichen gefordert haben, als Beweis, dass er der Messias sein könnte. Seine Antwort: ein ungläubiges und ehebrecherisches Geschlecht verlangt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird dieser Generation, in den Tagen Jesu, der Juden, gegeben werden, als nur das Zeichen des Jona. Denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauche des Fisches war, also muss des Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Was das bedeutet, Herz der Erde, werden wir noch hören. Drei Tage und drei Nächte. Aber da stimmt wieder mal was nicht. Und zwar nicht in der Schrift und nicht beim Herrn, sondern bei uns. Nach unserer christlichen Festordnung, die unsere christlichen Väter da nun anberaumt haben. Drei Tage und drei Nächte. Und das ist das Thema für heute Abend. Nämlich, was geschah da in den drei Tagen und drei Nächten? Was geschah da? Erstens die Ordnung der Zeit. Alle Feste in Israel richten sich nach Stellung der Sonne und des Mondes. Das ist die Ordnung Gottes für Israel. Hören wir Psalm 83. Psalm 83 mit den Versen 81. Elberfelder, Vers 3. Stoßet am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes. Denn eine Satzung für Israel ist es, die Verordnung des Gottes Jakobs. Und so hält der Staat Israel von heute, hält sich genau daran, von Neumond zu Neumond. Immer bei Neumond ist der erste ihres Monats. Und bei Vollmond, 14 Tage später, jede Mondphase umfasst einen Sabbat, 7 Tage, 28 Tage, das Israel, die eine Mondumlaufzeit, deren es ja drei verschiedene gibt, beachten Sie nun, genügt. Nun haben wir in den Übersetzungen eigenartig in Bezug auf diese drei Tage und drei Nächte Jetzt besonders was die Auferstehung betrifft, unsere Elberfelder Übersetzung und die meisten anderen, auch anderssprachigen Übersetzungen, Übersetzung in Bezug auf den Ostermorgen, am ersten Tag der Woche aber. Das ist falsch. Und dann haben sie natürlich gewusst, oder wer das liest oder gar festgelegt hat in den Übersetzungen, erster Tag der Woche, da ist ja klar, Sabbat, also Samstag. Sabbat ist der siebte, der letzte Tag. Ne? Also ist natürlich der Sonntag, der nächste Tag nach Samstag, ist dann der erste Tag der Woche. Aber so steht es nicht da. Es heißt im Griechischen einfach, zum Glück, an einem der Sabbate, ganz unbestimmt, an einem der Sabbate. Ja, was heißt denn das, an einem der Sabbate? Verstreichen doch immer sieben Tage von Sabbat zu Sabbat. Ja, und jetzt kommt die Sache. Liebe Geschwister, warum verschiebt sich denn unser Karfreitag und Osterfest von Jahr zu Jahr? Sagen wir mal frühestens im April und spätestens im März, spätestens im April, aber nur innerhalb eines Monats, ne, verschiebt sich unser Osterfest. Aha. Jedes Jahr fällt in Israel, wir bleiben jetzt in Israel, fällt Neumond um diese Zeit herum immer wieder auf einen anderen Wochentag. Jedes Jahr auf einen anderen Wochentag. Es kann also passieren, sagen wir, heute sei ein normaler Sabbat. Der nächste Tag, ein gewöhnlicher Tag, der übernächste Tag aber sei Neumond. Jetzt beginnt in Israel ein neuer Monat, also an unserem Dienstag. Aber das ist schon ein Sabbat, ein ganz besonderes Fest. Neumond haben wir gelesen, ne? Neumond, Vollmond. Und dann heißt es, ihr sollt das Lamm schlachten 14 Tage nach Neumond. Was ist dann 14 Tage nach Neumond? Vollmond. Bei Vollmond, das ist das Zeichen des Beherrschers der Finsternis, der Mond, Jareach, woher kommst du, Satan, vom Umherwandeln auf der Erde, Jareach, über die Erde. Also, und was heißt denn Jericho, Jareacho, Bollwerk des Feindes, Jareacho, des Mondes. Also, und jetzt haben wir Vollmond im Frühjahr nach Tag- und Nachtgleiche. Da gab es Männer im Stamme Issachar, die hatten Einsicht in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollte nach Stellung von Sonne und Mond und den Gestirnen. Denn der Gang der Gestirne bildet den Originalchronometer unseres Gottes. Nachdem haben sich alle übrigen Chronometer, auch unsere besten Schweizer Chronometer, zu richten. Auch unsere Quarzuhren und alles, was da tickt und tackt, richtet sich genau nach den Zeitintervallen, die Gott bestimmt hat. Tack, 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 tack. Und wenn er die Zeit abkürzt, dann macht es nicht mehr tack, 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 sondern man macht tack, 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 tack. So ist die Sache. Deshalb sagen schon die kleinen Kinder, ich habe keine Zeit. Wir als Kinder und Jünglinge und Studenten, was machst du da? Ja, zum Zeitvertreib mache ich jetzt das und das. Zum Zeitvertreib. Eine Schulstunde, besonders in Mathematik, die ging überhaupt nicht herum. Und jetzt zerrinnt uns jede Stunde und jeder Tag und die ganze Zeit weg. Weg, weg, weg. Aha. Originalchronometer unseres Gottes. Und dieser Originalchronometer ist von Gott in ganz besonderer Weise bestimmt, seine Gottesfestzeiten, das sind meine Feste, sagt Gott, die er Israel anvertraut hat. Und die richten sich zeitlich genau nach dem Chronometer Gottes. Denn wenn wir lesen, sie seien zur Bestimmung von Zeiten, Tagen und Jahren, da heißt im Hebräischen das erste Wort, sie seien zur Bestimmung der Moadim. Und Moadim sind die Feste. Was ist das? 3. Mose 23, glaubt, die Festordnungen Gottes, ein Hauptstück davon bezeugt. Das sind meine Moadim. Und er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Moadim. Und die Sonne zur Bestimmung der Moadim. Und Moadim ist das hebräische Wort, griechisch Synagoge. Was heißt das? Zusammenkunft. Denn bei den Festen hatten sie sich zusammenzufinden. Wo? Beim Zelt der Zusammenkunft. Beim Zelt der Moadim. Sie konnten nicht irgendwo Fest feiern, sondern nur da, wo Gott seine Hütte oder sein Haus, seinen Tempel aufgestellt hat. Also, jetzt fiel dieser Neumond damals auf irgendeinen Tag der Woche. Wissen wir nicht. Also, es war Neumond. Stoßen die Posaune Neumond, das machen sie heute noch, wieder in Israel. Dann heißt erster Tag Ausrufen des Neumondes. Im Kalender der Juden halt. Und dann 14 Tage später, 14 Tage nach Neumond, da ist ein Vollmond, da hat der Mond seine volle Größe. Während die Sonne im Westen blutrot untergeht, erhebt sich der Vollmond im Osten gleich im Moment, steigt immer höher, während die Sonne immer tiefer sinkt. Um Punkt Mitternacht beherrscht der Vollmond die Situation. Und die Sonne ist weg. Tiefsten Punkt ihrer Bahn, für jeden Beobachter auf der, von der Erde aus. Aha. Also, jetzt haben wir gesagt, den Fall gesetzt, Neumond an einem Dienstag, wie wir die Tage nennen, dann haben sie bei Neumond das auszurufen und dann haben sie 14 Tage zu zählen, also am 14. Tag ab Neumond, heißt nicht des Monats, ab Neumond 14 Tage habt ihr zu zählen und dann ist Passa dem Jehova. Und dann wird ein Lamm geschlachtet und eine Garbe der Erstlinge dargebracht. Und sofort anschließend habt ihr 7 Tage ungesäuerte Brote zu essen. Kein gesäuertes darf da sein. 7 Tage und die 7 Tage sind 7 Sabbate. Und am 8. Tag ist ein großer Sabbat, Abschluss der ungesäuerten Brote. Und siehe da, der Apostel Paulus beschlagnahmt diese erste Festordnung, Schlachten des Lammes und Darbringung einer Erstlingsgabe, Beschlagnahme für uns, für die Glieder am Leibe des Christus. Wo steht das geschrieben? Nämlich 2. Korinther. 1. Korinther 10. Da habe ich.
Der Erstling Christus, meinst du die Stelle?
Nein. Mein Name?
Unser Vater Christus.
Also, ich will es mal so sagen, dann merkt ihr es vielleicht. Ich bin jetzt etwas spöttisch liebevoll. Passa. Schlachten des Lammes. Ungesäuerte Brote. Das ist ja unsere Feier des Brotbrechens. Und da sitzen wir da, Also, ich finde keine Worte, wie wir da sitzen. Was schreibt Paulus? So lasset auch uns Festfeier halten und wir sind so. Ja, und jeder hat mehr Angst vor der Feier als der andere, nicht? Und jeder guckt, ob es der andere recht macht oder ob er würdig sei, da teilzunehmen und so weiter. Ein Mensch aber prüfe sich selbst, ob es bei ihm stimmt und nicht bei den anderen. Und dann können wir Festfeier halten. Das ist das Gebot für uns. Denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. So feget nun den alten Sauerteig aus, schreibt er so. Ja? Was ist alter Sauerteig? Bitte erschreckt nicht, ihr Gesetzesgelehrten, Gesetzeslehrer. Das ist das Gesetz vom Sinai. Ist für uns alter Sauerteig. Bitte Galaterbrief nachschlagen, wo er darauf zu sprechen kommt und wie da die Dinge liegen, wenn das Gesetz bestimmt, wer alle Gebote hält und strauchelt nur in einem, ist das Ganze schuldig. Dann sagt Paulus, bitteschön, darf die Gnade dann noch genauso konsequent sein? Wenn ich von Gnade spreche und mische in die Gnade nur ein Atomkernchen vom Gesetz, dann ist Gnade nicht mehr Gnade. Und da sagt er, hier, feget diesen Sauerteig aus. Was? Also, für uns ist Gesetz Sauerteig. Alter Sauerteig. Und dann geht es aber weiter. Der Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das ist schlechter. Sauerteig der Bosheit. Hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes, des schlauen Fuchses. Das ist auch schlechter Sauerteig. Also, bitte, und jetzt sollen wir Festfeier halten. Denn auch Christus, unser Passahlamm, ist geschlachtet. Und jetzt kommt dazu die Stelle, Auferstehungskapitel. Der Erstling Christus. Das griechische Wort Erstling heißt Apache. Und die Septuaginta übersetzt diese Erstlingsgabe. Ihr sollt ein Lamm schlachten ohne Fehl und eine Garbe der Erstlinge, und zwar Gersten. Gerste beim Passa. Eine Gerstengarbe sollt ihr darbringen. Übersetzt die Gerstengarbe mit Apache. Also, der Erstling Christus, was heißt das? Ist das der Herr Jesus allein? Oder ist eine Garbe, die ist wohl zusammengebunden, aber die besteht aus vielen Körnern oder Ähren und noch mehr Körnern? So wie der Leib einer ist, aber viele Glieder hat. Ne? Wir sind die Erstlingsgarbe, die sich aufrichtet wie Josef die Garbe in der Mitte der anderen. War die Apache bei Josef. Wunderbare Dinge. Aha. Also, erster des Mondes, Neumond, an einem Dienstag, 14 Tage später ist wieder Dienstag. So. Es wird das Lamm geschlachtet. Das ist der 14. Tag, dann ist der Tag der Vorbereitung. Denn der Tag in Israel beginnt ja bei Sonnenuntergang. Das ist die erste Stunde bei Sonnenuntergang für den neuen Tag. Das heißt, ihr sollt das Lamm schlachten zwischen den zwei Abenden. Ja, wie geht das zu? Untergang der Sonne scheidet den Abend des ablaufenden Tages, das sind 24 Stunden vorbei dann, vom neu angebrochenen Tag nach Sonnenuntergang. Das sind die zwei Abenden von zwei verschiedenen Tagen. Da haben wir die eigenartige Situation, die wir wieder gut tun zu beachten, nämlich Antwort auf die Frage, wird es nach Sonnenuntergang heller oder dunkler? Oder Mul, Flag, frag nicht so blöd. Wie lange wird es dunkler? 12 Stunden? Stimmt's. Na, heute Nacht nicht mehr, das ist wieder was Besonderes. 2 Nachtwachen lang wird es dunkler. Nach Sonnenuntergang. Vor Gott ist nicht nur, sind nicht nur 1000 Jahre ein Tag, sondern auch wie eine Wache in der Nacht. Also, von Sonnenuntergang damals 2000 Jahre weiter, dann sind wir ungefähr ums Jahr 2000 hier angekommen. Und dann heißt die Stunde Mitternacht. Nicht? 12 Stunden später ist Mitternacht. Höhepunkt der Finsternis, das heißt ums Jahr 2000. Könnte das heute so ungefähr stimmen? Letzte Ausreife. Bei uns Gerste, Juda Weizen und dann das Ende. Also Christus, der Erstling, Abbache. Dann die, die sein sind, in seiner Anwesenheit. Das sind Israel und die Nationen. Das 1000-jährige Reich. Dann das Ende, wenn er alles dem Vater vollendet übergibt. Kurz und bündig. Ne? Sind 3 Phasen wieder. Der Erstling Christus, die Erstlingsgarbe Christus, hier, er samt seinen Gliedern. Erste Vollendung, dann die, die sein sind, in seiner Anwesenheit. Parousie. Und dann das Ende. Genau die 3 Festordnungen, Sabbat, ungesäuerte Brote, erste Festordnung im Frühjahr. Genau 7 Sabbate später ist das Fest der Sabbate. Im Neuen Testament ist das Pfingsten. Pentekoste heißt der Pfingsten, der 50. Tag. Pfingsten. Genau 7 Sabbate später. Das ist das, die 2. Festordnung und die 3. Festordnung im 7. Monat. Neumond, 7. Monat. Da sind 6 Mondumläufe abgelaufen. Jetzt ist Neumond zum 7. Mal nach Passa. 7. Mond auf Neumond. Posaunenstoß, Posaunenfest. Und dann am 10. Yom Kippur, Versöhnungsfest. Und dann kommt das Laubhüttenfest. Das dauert dann vom 15., 16. ab Neumond bis nach dem 25., 26. Tag. Und das große Fest, 8 Tage lang dauert dann das Fest der Laubhütten und der 8. letzte größte Tag am Laubhüttenfest, ja, wo alles eingesammelt wird, das heißt für uns Christus der Erstling, Auferstehung, Vollendung, dann die 1000-jährigen Reich und nachher alle anderen, die noch nicht gerettet sind, kommen in ihrer Ordnung alle auch noch dazu. Aha. Zurück noch schnell, jetzt hier angekommen, beim Feuersee. Die Glut des Feuersees ist eine Glut der Liebe Gottes. Kapitel 8, Lied der Lieder von Salomo. Eine Glut der Liebe Gottes, erstens, und zweitens wird der Feuersee noch genannt der 2. Tod. Einen 3. gibt es ja nicht. Ist doch klar. Ne? Ist der 2. darf ich wieder dumm fragen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Fertiger. Das ist normal. Das ist der, wenn es einen zweiten Tod gibt, wäre das der erste nicht. So. Dann ist also der zweite Tod, der Feuersee wird genannt, das ist der zweite Tod. Wenn es keinen dritten mehr gibt, ist dann der zweite Tod gleichzeitig der letzte. Und da schreibt Paulus, der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Jetzt frage ich, ist das der erste oder der zweite, der letzte? Kann ein letzter auch dann ein letzter sein, wenn er nur der zweite ist? Wie wird denn Jesus genannt? Wird er einmal der letzte Adam genannt und einmal der zweite Mensch? Also prächtiges Beispiel, könnte ja nicht besser sein. Hier weiter nun. Jetzt verstehen wir, an einem der Sabbate, da reiht sich ein Sabbat an den anderen, an einem dieser Sabbatreihen geschah nun die Auferstehung. An einem der Sabbate. Und da er nun nach alttestamentlichen und von ihm und von Paulus bezeugter Sicherheit 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde war, gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Fisches war. So. Zum Glück wissen wir nicht, welche Wochentage das waren. Aber, was ist ganz sicher, war Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. War Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde? Ja. Also Karfreitag und Samstag und dann am anderen Morgen ist er schon auferstanden? Nein. Also unsere fromme christliche Rechnung ist falsch. Deutlich gesagt. Oh. Ist ja gar nicht so wichtig, nicht? Aber ist schön, wenn man da klar sehen darf, wissen. Und vor allem das Wort Gottes stehen lassen kann mit den 3 Tagen und 3 Nächten. Das kommt es drauf an. Und nun, was geschah noch alles während diesen 3 Tagen und 3 Nächten? Paulus, warum machst du so kurz damit? Der Erstling Christus und dann die und dann das Ende. Arthur, ich habe keine Zeit für dir da die Antwort zu geben, ist gar nicht nötig. Wenn du die Antwort willst, bitte beginne noch einmal vorn in der Bibel zu lesen. Und dann besonders empfehle ich dir, die Festordnungen Gottes zu studieren. Und dann wirst du staunen, was du da für eine Antwort bekommst. Anstatt keine Antwort, da reichen 1000 Antworten nicht. Da ist alles unausforschlich. Die Antworten Gottes, die Problemlösungen Gottes, alles in unserem Gotteswort. So. Also, gleich wie Jona. Lassen wir unsere Blicke durch dieses Jesu Wort auf den Propheten Jona lenken. Jona. Was heißt denn Jona auf Deutsch? Wunderbares Wort, Taube. War dieser Jona, verdient er den Namen Taube? Langsam mit der Antwort. Ich sage nämlich ja. Ja. Was hat die Taube für eine feine Bezeichnung? Seid klug wie die Schlangen und? Bitte. hier nur ohne Falsch, wie die Taube. Ohne Falsch. Hat der Jona jemals gelogen? Oh, im Gegenteil. Im Gegenteil. Der hat prompt gesagt, ich bin schuld an dem. Ich bin auf der Flucht vor Jehova, unserem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und das Meer und alles und die Erde und das Trockene. Ich bin auf der Flucht, ich bin schuld an dem ganzen Sturm. Ist der senkrecht? Und dann, woher kommst du, wo ist dein Geschäft und so weiter? Genau, gibt er Antwort und da fürchten sich alle die Seeleute da. Und merken, dann wissen sie, jetzt kommt es darauf an, wie der Jona sich jetzt benimmt, ob der sich demütigt unter seinen Gott oder nicht. Und dann sagt er, ich bin schuld an dem ganzen Sturm, nehmet mich und werfet mich ins Meer. Ist das eine Konsequenz in Aufrichtigkeit? Und dann fürchten die sich, ja, wenn das ein Prophet dieses Gottes ist und wir sollen den jetzt ins Meer werfen, das geht doch nicht. Und dann schreien die Nationen auf dem Schiff zu dem Gott Israels, bitte, bitte, können wir doch nicht, und wenn wir den ins Meer werfen, dann versündigen wir uns ja gegen dich und so weiter. Ganz ergreifend, wunderbar. Und dann merken sie, es gibt nichts anderes und werfen ihn ins Meer. So. Kein anderes Zeichen wird euch gegeben werden als das Zeichen des Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Fisches war, also müsst des Menschen Sohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jetzt wird angenommen, war bei mir auch lange Zeit der Fall, aber schon lange nicht mehr. Bei allem Geschehenen, was von diesem Jona in unserem Gotteswort bezeugt wird, dürfen wir nur gerade das, was Jesus jetzt ausgesprochen hat, nur gerade Bauch des Fisches, 3 Tage und 3 Nächte, auf Jesus beziehen. Nein. Da ist unsere Schrift ganz anders. Ganz anders. Alle die Dinge, die im Alten Testament geschrieben stehen, von der einfachsten Speisevorschrift bis zu den wunderbarsten Festvorschriften, Paulus, Kolosser, so und so, sind alles Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes. Der Körper aber, der diese Schatten wirft, ist der des Christus. Ja. Was ist denn ein Schatten? Weder fest noch flüssig noch gasförmig. Darf also gar nicht existieren wissenschaftlich. Dunkle Angelegenheit, die beste Bezeichnung. Gibt es im Alten Testament dunkle Angelegenheiten? Moralisch, ethisch und was wir wollen. Reichlich. Und im Neuen Testament? Wie beginnt denn das Neue Testament? Juda zeugte den so und so von seiner Schwiegertochter Tamar. Und dann kommt die Mutter des Boas, wie heißt die? Rahab, die Hure von Jericho. Das ist die zweite Frau. Dann kommt die verfluchte Moabitin Ruth. Und dann kommt das Weib des Uriah, David genommen hat. So beginnt das Neue Testament. Also bitte, ist da ein großer Unterschied. Und der heilige Gott, der nicht weiß, was Sünde ist, steigt herab und lässt sich ein solches Ahnenregister gefallen. Schämt er sich nicht, schämt sich nicht. Dem Fleische nach, Nachkomme von dieser Sorte zu sein. So. Gibt es also dunkle Angelegenheiten? Genug. Schatten. Der Körper aber, der die Schatten wirft, ist der des Christus. Und je heller das Licht, in dem der Körper, der dann den Schatten wirft, steht und geht, umso dunkler und schärfer, umrissener ist der Schatten. Kerzenlicht gibt kaum Schatten. Die Sonne, klar. Schatten. Also, es gibt überhaupt nichts im Alten Testament, was uns nicht von Christus, und je dunkler die Dinge hier sind, umso herrlicher ist, wie er im Lichte Gottes des Vaters wandelt. Die Tatsache. So ist es. Also, jetzt lesen wir, Jona bekommt von Gott einen klaren Auftrag, sprich, mach dich auf und geh nach Ninive, nach Osten und so weiter. Dann lesen wir was? Und Jona machte sich auf, aber um vom Angesicht Jehovas hinwegzufliehen, wohin, in welche Richtung? Nach Westen, nach Tarsis. Tarsis ist in Spanien, heute noch, nach Tarsis zu fahren. Also Jona macht genau das Gegenteil, was Gott ihm gesagt hat. Aber Bruder Muhl, jetzt wirst du doch nicht wohl etwas sagen wollen, dass Jesus eines Tages auch genau das Gegenteil gemacht hat, was der Vater ihm gesagt hat. Aber das sage nicht ich. Jetzt hört, was die Schrift sagt. Hat Gott je einmal zu seinem Sohn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, wie lange? Bis ich alle deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Schön. Ja, und was lesen wir dann? Was hielt er nicht für ein Raubfest? In Gleichgestalt Gottes zu sein. Was hat er denn gemacht? Wir lesen bei Hiob. Er wandte sich vom Angesicht Jehovas, Achtung, hinweg und ging nach Jaffo hinab, um nach Tarsis wegzufahren. Und dann stieg er ins Schiff hinab. Und im Schiff benimmt er sich so. Und dann, wie es unheimlich wird, steigt er im Schiff ins unterste Gemach hinab. Dann holen sie ihn herauf und werfen ihn ins Meer hinweg. Werfen sie ihn ins Meer hinab. Und dann denken die Schiffleute, oh weh, ja, der Fall Jona erledigt wird nicht. So, nein. Was kommt jetzt? Im Meer bestellt der Herr großen Fisch. Und jetzt verschlingt der Fisch den Jona noch in seinen Bauch hinab. So. Also hinweg, hinab, hinweg, hinab, immer von Gott weiter, hinab bis in das Herz der Erde. Das ist der Sheol, wie wir dann, jetzt dann noch lernen werden. Ja. Also, ist der Sohn schön, brav zur Rechten Gottes des Vaters sitzen geblieben? Hat er ihm das jetzt nicht zu meiner Rechten, bis ich alle deine Feinden für immer Schemel deiner Füße lege? Hat er genau das Gegenteil gemacht. Hinweg, hinab, hinweg, hinab. Stimmt's? Wo ist die Stelle? Ich glaube, im Philipperbrief. Die Erniedrigungsstufen. Philipper hört aber bei Tod am Kreuz auf. Aber ist da fertig, Tod am Kreuz? Nein. Jetzt kommt noch das andere. Noch hinab. Nicht? Denn in die Hände, ins Meer geworfen, bei Jona heißt, bei Jesus, in die Hände der Nationen überliefert. Stimmt das auch? Nicht? Und dann erst kommt, schüttet er seine Seele aus in den Sheol. Das ist dann der Bauch des Fisches oder das Herz der Erde. Also, Kapitel 2, Jona. Und Jehova bestellte einen großen Fisch, um Jona zu verschlingen. Was haben wir da kürzlich gehört? Jakob und Esau, lass mich verschlingen, den Adam da, den Adam da. Stimmt's hier auch? Wer verschlang den Jona? Ja, der große Fisch. Aber wenn Jona Modell ist, Schattenriss für Jesus Christus, durchgehend, ne? Wer war denn der große Fisch? Ja, genau. Wir werden es nur weiterlesen. Jona zu verschlingen. Und Jona, ja, war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Oh, und jetzt, was macht der Jona im Bauch des Fisches? Unglaublich. Unmöglich. falscher Satan ist, hat Jesus da vielleicht auch gebetet. Oh, was Jesus da gebetet hat in diesen 3 Tagen und 3 Nächten, seine Seele in der Gewalt des Feindes, das haben wir hier buchstäblich gelesen. Jona betete Jehova, seinem Gott bitte. Also bei Jona ist das eine freche Sache, nicht? Nach allem. Aber bei Jesus ist das wunderbar. Genauso schattenhaft, dunkle Angelegenheit bei Jona, ist das bei Christus jetzt für uns eine ganze neue Orientierung. Gibt uns die Schrift jetzt da Einzelheit, Bescheid über Einzelheiten, als Jesus nun seine Seele schon ausgeschüttet hat in Gewalt Satan. Auf dem Bauch des Fisches. Vers 3. Ich rief aus meiner Bedrängnis zu Jehova und er antwortete mir. Wir nehmen das mal buchstäblich bei Jona und merken dann, buchstäblich kann das bei Jona gar nicht stimmen, weil der Geist wen meint? Meint der Geist den Jona oder meint der Christus? Und dann merken wir, bei Christus stimmt es anbetungswürdigerweise alles. Ich schrie aus dem Schoße des Scheols. War denn der Jona im Scheol? Nein, nee, nur im Bauche des Fisches. Aber wer war im Bauche im Schoße des Scheols? Jesus Christus. Du hörtest meine Stimme, denn du hattest mich in die Tiefe, in das Herz der Meere versenkt. Also, Hauptquartier Satans im Totenreich wird einmal bei Nehemia genannt, die Drachenquelle. Das leuchtet ein. Ja. Und hier wird das Herz der Erde genannt, weil er da das Totenreich beherrscht. Herz ist immer die innerste, letzte Impulsstelle für alles andere. Herz der Erde sowohl als Herz der Meere. Die großen Wasser. Das bedeutet. Und der Strom umschloss mich. Alle deine Wogen und deine Wellen fuhren über mich hin. Was sind das für Wogen und Wellen? Gibt es Wasser über der Feste der Himmel? Jawohl. Das sind die heiligen himmlischen Heerscharen um den Thron Gottes. Und dort gibt es keine Sonne, Mond und Sterne mehr. Im Heiligtum haben Sonne, Mond und Sterne nichts mehr zu suchen, nur der goldene Leuchter. Stimmt. Aber im Vorhof ist noch beherrscht von Sonne, Mond und Sternen. Heiligtum nicht mehr. Allerheiligste ist ganz dunkel, gar kein Licht. Die Gegenwart des Herrn. Er kam aus seinem unzugänglichen Licht in unsere Finsternis. Und die Finsternis hat das Licht nicht wahrgenommen, das dir dargestellt. Alle deine Wellen fuhren über mich hin. Wer, welche Sorte Mensch war dann dem Herrn Jesus feindlicher gesinnt? Die Zöllner und Sünder und Huren? Oder die hohen Priester und Schriftgelehrten und Gesetzeslehrer und Pharisäer und Sadduzäer. Welche Sorte war dem Herrn Jesus ganz feind? Gerade die Brave, die Fromme. Also, alle deine Wellen fuhren über mich hin. Auch die heiligen Engel da oben und die anderen sowieso, links und rechts, alles gegen den Jona. Alle Wasser fuhren über mich hin. Ich sprach, verstoßen bin ich aus deinen Augen. Dennoch werde ich wieder hinschauen nach deinem heiligen Tempel. Was offenbart uns die Güte Gottes durch den Heiligen Geist mit diesen Worten aus dem Propheten Jonah? So umfingen mich bis an die Seele. Hat er seine Seele da ausgeschickt? Das Meergras schlang sich um mein Haupt. Ich habe mal als Bub in Schaffhausen, eine Badanstalt im Rhein, habe ich mich da gerade hingelegt, um mich, wie wir sagen, zu sonnen, zündele. Ich lege mich hin, gucke da runter, oh, da sehe ich einen Mann, einen Menschen, der zappelt da unten unter Wasser, kommt nicht vorwärts. Sofort rufe ich den Bademeister da, ne? Da unten ist einer, kommt nicht rauf, der kommt zum Glück gerade mit dem Schiff und holt den rauf. Dem war das Meergras, also den Schlamm, sagen wir da, das Gewächs da unten, um den ganzen Körper gewickelt. Eine unheimliche Situation, das habe ich so erlebt. Also ich kann mir das vorstellen, was der da unten erlebt hat, und kam drauf und dann künstliche Atmung und er konnte gerettet werden. Unglaublich. Das Meergras schlang sich um mein Haupt. Die Tiefe umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, das Meergras schlang sich um mein Haupt. Ich fuhr, und jetzt das letzte Mal, hinab. Ich fuhr hinab zu den Gründen der Berge, der Erde Riegel waren hinter mir, und jetzt auf ewig. Das heißt, da kamen Augenblicke für den Herrn Jesus da unten. Da sah er nicht mehr doch. Er war, mit mir ist aus. So weit war er da unten. Mir auf ewig, da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Jehova, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich Jehova, und zu dir kam mein Gebet in deinem heiligen Tempel. Soweit. Ist das für uns ein Geschenk, jetzt zu hören, wahrnehmen zu können, begreifen zu können, was in diesen 3 Tagen und 3 Nächten mit der Seele Jesu geschah. Ich darf nur sagen, alles Weitere, was dann noch kommt zwischen Jona und Gott und Israel und Ninive, gerade dort, liebe Geschwister, wo auch ich meinte, also da muss ich aufhören, da Beispiel für Christus zu sein. Nicht vergessen, Christus vom Weibe geboren, unter Gesetz getan. Da konnte er nicht den Gedanken des Herzens seines Vaters und seines Herzens freien Raum geben, sondern da musste er Stricke nehmen und sie aus dem Tempel rausjagen. Ja. Da wird sein Heulen und Zähne knirschen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Hat Jesus so geredet? Jawohl. Warum? Unter Gesetz getan? Wie wir lesen bei Paulus, das Gesetz verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit. Und Gott hat Wohlgefallen an was? Nicht am Opfer, sondern und er war Melchizedek. Was das wieder während dem ganzen Leben für Jesus bedeutet, nicht seiner Liebe, seinen Herzensgedanken, seiner Güte, so weiter, freien Raum zu geben, sondern immer, so steht geschrieben, so und ist untergesetzt. Und jetzt lesen wir 1. Petrus 3, Vers 19, schlagen wir auf, kommt eine neue Orientierung. Petrus, Kapitel 3, Vers 19, auch vielleicht noch vorher. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Getötet allerdings den Fleische nach, aber lebendig gemacht dem Geiste nach. Ist klar. Getötet dem Fleische nach, aber seinem Geiste nach lebendig gemacht. Und sein Geist hat er ja in die Hände Gottes des Vaters befohlen. Während sein Leib ins Grab gelegt wurde und im Grab ruhte und seine Seele wieder jetzt orientiert worden liegt. Ungeheuer liegt. Sein Geist lebendig gemacht, in welchem, also in seinem Geiste, er auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes hatte in den Tagen Noah. Was sind das für Wesen? Wie werden sie hier genannt? Geister. Wo haben wir die biblische Orientierung? Dass wir klar sehen, um was der Wesen ist. Sind sie die Angelei, die Engel, nicht allzumal dienstbare Geister? Ein Mensch wird nie als Geist bezeichnet. Der Mensch hat einen Geist, hat eine Seele, hat ein Leib. Wie wird denn der Mensch immer wieder bezeichnet? Eine lebendige Seele. Und tatsächlich, nur weiterlesen, sagen Noahs ungehorsam waren, während die Arche zugerichtet wurde, was geschah dann in den Tagen, den langen Jahren, während die Arche zugerichtet wurde, von Seiten von Geistern? Was geschah denn da? Wir lesen noch einige Stellen, dann wissen wir. Wir wissen es ja schon. Während die Arche zugerichtet wurde, in welche Arche wenige, das heißt acht Seelen, was sind das jetzt auch Geister? Ist die Schrift klar? Was sind das jetzt, die acht Seelen? Sind das Menschen? Das sind reine Menschen. Nur noch die Familie Noah war reines Menschengeschlecht. Alles Übrige war verseucht mit diesen Geistern, die Menschengestalt angenommen haben, Halbgötter waren, wie gesagt wird, die Riesen waren, ja, die mit den Töchtern der Menschen Hurerei trieben, so schreibt dann Judas in seinem Brief. Bitte. Also wie es war in den Tagen Noahs, also wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Seien wir also auch hier auf unserer Erde auf alles gefasst. Gell? Und erschrecke nicht, als ob Gott jetzt hier zuschauen müsste, was jetzt dann kommt. Nicht? Wo wenige acht Seelen durch Wasser gerettet wurden, welches Gegenbild auf euch rettet, das ist die Taufe und so weiter. Also, da haben wir die Geister, die ungehorsam waren in jenen Jahren und haben die 8 Seelen, Menschen, vor uns. Jetzt schlagen wir noch auf. Judas, ist nur ein Kapitel, die Verse 6 und 7. Judas kommt gerade vor der Offenbarung. Vers 6. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung, also wie Gott sie geschaffen hatte, verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter die Finsternis verwahrt. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene, diese Engel, der Hurerei ergaben und anderen Fleisch nachhurten. Also, haben wir eine deutliche Sprache, wie die Dinge standen und stehen werden. Spricht die Schrift aber weiter, gibt Auskunft, nämlich, ich schlage mal auf, Psalm 107 von Vers 10 an. Psalm 107. Das sind 4 Etappen, wie Gott die verschiedene Art seiner Geschöpfe berücksichtigt, sie in Nöte und Drangsal führt und wie er sie alle dann auf besondere Weise rettet, herausführt. Vers 10, Psalm 107. Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen. Was haben wir bei wem? Was haben wir gerade bei Judas gelesen? Die Fesseln der Finsternis. Das sind jetzt die. Weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Höchsten. Also Gott hat sie gewarnt. Verachtet hatten den Rat des Höchsten, so beugte er ihr Herz durch Mühsal, sie strauchelten und kein Helfer war da. Da schrien sie zu Jehova in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen errettete er sie. Er führt sie heraus aus der Finsternis und den Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Und jetzt schlagen wir Psalm 68 auf. Psalm 68. Da lesen wir Vers 18. Du bist aufgefahren in die Höhe. Du hast die Gefangenschaft gefangen geführt. Du hast Gaben empfangen in Menschen. Und selbst für Widerspenstige, damit Jehova Gott eine Wohnung habe. Sogar bei was für Wesen? Unter ehemals Widerspenstigen. Das waren damals die Widerspenstigen. Und Paulus zitiert dieses Wort in Epheser 4, Vers 8 bis 10, wunderbar, Text. Wir hören nur Gottes Wort. Epheser 4. Darum sagt er, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das aber, er ist hinaufgestiegen. Was ist es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde, ins Herz der Erde, ins Herz der Meere, bis in den Scheol, die Drachenquelle. Also, das geschrieben steht, dass der Messias hinaufgestiegen sei, über alle Himmel hinaus. Ist bei Paulus selbstverständlich, dass er vorher, wenn der Messias, der Heilige Gottes, von der Erde hinaufsteigen soll, dann muss der vorher hinabgestiegen sein. In die unteren Orte der Erde, eben da hinunter. Und siehe da, genau da unten, sind die ja gefesselt. Eisen und Erde. Diese Geister. Ich wiederhole das von gestern. Jesus, seinen Geist in die Hände seines Vaters befohlen. Vater, mein Leib ist weg, meine Seele ist weg, mein Geist ist frei. Er steht dir zur Verfügung. Der Vater, jetzt bist du gerade der, nach dem unserem Grundsatz, ich bin allen alles geworden. Ich bin den Geistern ein Geist geworden, nur Geist. Jetzt ist er ein Geist. Der Herr sowieso. Ohne Seele, ohne Leib. Und jetzt schickt ihn der Vater hinab. Dorthin, nach Psalm 107, wo die Gefangenen sitzen, elend und eilig. Und führt diese Gefangenschaft da unten gefangen hinauf in die Höhe. Wir schlagen noch Psalm 69 auf, oder vielleicht Psalm 30, Vers 3 noch zuerst. Ja, Psalm 30, Vers 3. Jehova, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Jehova, du hast meine Seele aus dem Sheol heraufgeführt, hast mich belebt aus denen, die in die Gruben hinabfahren. Und Vers 5, denn ein Augenblick ist in deinem Zorn, ein Leben in deiner Gunst. Am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen ist Jubel da. Jetzt noch Psalm 69. In dieser Psalm Schoschanin, noch Lilien Vorbemerkung und jetzt. Rette mich, o Gott, denn die Wasser sind bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefen Schlamm und kein Grund ist da. Im Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. ersetzt. Lass nicht durch mich beschämt werden, die auf mich harren, Herr Jehova, der Herrscher. Lass nicht durch mich zu Schanden werden, die dich suchen. Gott ist Israel. Vers 14. Ziehe mich heraus aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich errettet werden von meinen Hassern aus dem Wasser. Lass die Flut der Wasser mich nicht überströmen und so weiter. Und dann, ja, genügt, soweit. Einblick, 3 Tage und 3 Nächte. Was hätten wir da alles? Dürften wir noch hören? Da hätten wir bei Hiob ergreifende Dinge. Jeremia, welchen Jehova erhöht, durch die ganze Schrift hindurch. Und vielleicht dürfen wir morgen, am Auferstehungsmorgen, wie er genannt wird, uns als Jünger von Emmaus etwas bewegen, uns vom Herrn belehren lassen und sagen lassen: O ihr Toren, warum seid ihr so trägen Herzen, anstatt dass ihr einfach allem glaubt, was geschrieben steht? Dann könntet ihr gar nicht missmutig sein, allem zu glauben, was geschrieben steht. Sie erkannten ihn beim Brechen des Brotes. Er verschwindet wieder. Tage und 3 Nächte. Lieber himmlischer Vater, mit innigen Dank. Du hast dein Herz geöffnet, hast uns Augen des Herzens erweitert, die hineinschauen durften in dein göttliches Vaterherz, in Christus Jesus, mit innigen, innigen Dank. Amen.
Bevor wir die Uhren auf Sommer